Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm. Als das neue Bürgergeld eingeführt wurde als Nachfolger von Hartz IV, da gab es eine Debatte darüber, wie viel Vermögen Menschen haben dürfen, bevor sie Geld vom Staat bekommen. Wie steht es aber um Menschen, die Geld vom Staat bekommen könnten, es aber gar nicht nehmen? Und warum tun sie das nicht? Dazu gleich mehr. Ganz anderes Thema aber jetzt zum Start der Sendung aus dem Frankfurter Börsensaal mit Klaus-Rainer Jackisch als Börsenberichterstatter. Es geht um die Auftragslage der Industrie in Deutschland und die sieht laut jüngsten Daten besser aus als erwartet.
Ja, in der Tat. Im Dezember gab es nämlich ein deutliches Auftragsplus von 3,2% gegenüber dem November, nachdem es ja im November selber einen kräftigen Einbruch zum Vormonat gegeben hatte. Und auch das Gesamtjahr war nicht ganz so gut. Da gab es einen Rückgang bei den Aufträgen von 10% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Also jetzt wieder doch ein deutliches Plus und auch ein deutliches stärkeres Plus, als das Analysten eigentlich erwartet hatten. Und vor dieser Sendung habe ich mit Marc Schattenberg gesprochen. Er ist Volkswirt bei der Deutschen Bank Research. Und ich habe ihn gefragt, wie überraschend diese Daten sind.
Die Daten waren sogar etwas besser als erwartet. Vor allem haben große Aufträge dazu geführt, dass der Zuwachs der Auftragseingänge im Dezember doch recht kräftig war. Wir hatten gut 3% gesehen. Wir haben auch interessanterweise vermeldet bekommen, dass der doch starke Rückgang im November ein bisschen nach oben revidiert wurde. Etwa 1 Prozentpunkt ist immer noch ein deutlicher Rückgang, den wir damals hatten. Aber mit der Auftragseingang im Dezember haben wir doch einen Teil wettgemacht. Dafür waren da vor allem Großaufträge verantwortlich.
Großaufträge, sagen Sie, ist das Stichwort, ist ein zentraler Treiber gewesen. In welchen Branchen sind denn die vor allem zusammengekommen?
Ja, hier war es vor allem die Elektroindustrie, Schaltanlagenbauer, aber auch die Hersteller von Verbrennungsmotoren. Und dann natürlich aus der Luft- und Raumfahrtindustrie war auch ein großes Plus. Und wenn wir es vielleicht auch nochmal geografisch sagen, hatten wir natürlich vor allem aus Deutschland und der Eurozone einen starken Zulauf.
In den vergangenen Monaten haben ja vor allem die Probleme bei den Lieferketten, aber auch die hohen Rohstoffpreise die Industrie belastet. Wie weit hat sich das mittlerweile entspannt und hilft damit auch der Auftragslage?
Ja, da haben wir schon eine sehr schrittweise Entspannung gesehen über die vergangenen Monate. Nicht so ruckartig mit großen Erholungsschritten, aber immer nach und nach haben sich zum einen die Meldungen für Materialmängel doch zurückentwickelt, sodass wir da sehen, dass diese Materialknappheiten sich wohl in den Industrieunternehmen ein bisschen gebessert hatten. Allgemein sehen wir aber auch in den Lieferzeiten eine Verbesserung, dass sich jetzt diese ganzen, Disruptionen während der Corona-Pandemie, die wir in den globalen Lieferketten, ist ja ein wirklich ganz fein abgestimmtes Uhrwerk geradezu, dass sich das jetzt wieder eingefahren hat und dass viele der Probleme sich dort sicherlich entspannt haben. Aber wie gesagt, es ist immer noch eine Entwicklung und jetzt sicherlich in den kommenden Monaten eine weitere Entspannung zu erwarten.
In den letzten Monaten hatte es ja viel Sorgen gegeben über eben eine aufziehende Rezession, über die ganzen Probleme, die Sie ja jetzt auch gerade angeschnitten haben. Wenn man das jetzt mal so zusammenfasst, wie steht denn die deutsche Industrie im Moment da aus Ihrer Sicht?
Ja, gerade mit Blick auf die Rezessionserwartungen aus dem letzten Herbst stehen wir jetzt sicherlich deutlich robuster da. Ja, wir hatten ja die Befürchtung von Gasrationierung für die Industrie und das wäre natürlich für viele Unternehmen ein wirklich deutliches Problem gewesen. Jetzt sehen wir, dass die Gasspeichersituation günstig ist. Die Preise haben sich auch von ihren Höchstwerten entspannt, wenn sie im langfristigen Vergleich natürlich immer noch hoch sind. Und da sind wir schon beim Blick so ein bisschen in die Mittelfrist. Kurzfristig, wie gesagt, die Rahmenbedingungen verbessert, aber mittelfristig müssen sich die Unternehmen natürlich an die gestiegenen Energiepreise, an die entsprechenden Rohstoffpreise anpassen. Gleichzeitig sehen wir dann, wenn wir mal doch nicht nur über Monat- oder Quartalssicht gucken, sondern vielleicht noch ein bisschen langfristiger, dass sich auch in der globalen Handelspolitik doch Gegenwinde abzeichnen. Das Thema des Klimas ist da schon auch rauer geworden. Auch da müssen sich unsere deutschen Industrieunternehmen anpassen, denn ein Großteil der Wertschöpfung hängt natürlich an den globalen Lieferketten. Und hier ist ja insbesondere das Thema China, wie wird die handelspolitische Entwicklung sich da in der näheren Zukunft darstellen, ein wichtiges Thema.
Und Ihre Einschätzung, wenn wir jetzt mal eine Prognose für das laufende Jahr abgeben, wie wird sich die deutsche Industrie aus Ihrer Sicht in diesem Umfeld schlagen?
Ja, wir erwarten doch im Vergleich zum Vorjahr, dass wir einen Rückgang der Industrieproduktion sehen. Einfach deshalb, weil möglicherweise doch jetzt der Jahresstart nicht so schwungvoll sein wird, auch wenn es nicht so negativ ausgehen dürfte, wie noch zu Ende des letzten Jahres befürchtet. Aber dennoch sind es eben viele kleinteiligere Probleme, die uns dazu veranlassen, dass wir doch erwarten, dass im Vergleich zum Vorjahr die Industrieproduktion im Gesamtjahr eher zurückgehen dürfte.
Das sagt Marc Schattenberg von der Deutschen Bank Research. Vielen Dank für diese Einschätzung.
Und so viel zu Aufträgen und Auftragspolstern, die ja zumindest im vergangenen Jahr gar nicht schlecht aussahen. Aber die Stimmung heute am Frankfurter Aktienmarkt, die hat das nicht aufgehellt. Wie kam's?
Das liegt vor allen Dingen an den guten Arbeitsmarktdaten in den USA am Freitag. Das könnte nämlich die US-Notenbank veranlassen, sich mit der Lockerung der Zinspolitik noch Zeit zu lassen. Das ist jedenfalls die Spekulation vieler Anleger, die nun davon ausgehen, dass das Zinsniveau auf über 5% steigen könnte in den USA. Das macht natürlich am Aktienmarkt Sorgen. Hinzu kommt, dass man sich Sorgen über eine Verschärfung der politischen Spannung zwischen China und den USA macht, nachdem amerikanische Militärs hier einen mutmaßlichen Spionageballon vor der Atlantikküste abgeschossen haben. Und all das führt zu Gewinnmitnahmen. Der deutsche Aktienindex aktuell bei 15.337 Punkten, 139 weniger als am vergangenen Freitag oder ein Minus von knapp 1%.
Kurzer Abstecher nach London und nach Paris. Nach jahrelangem Zwist untereinander haben Renault und Nissan ihre Autoallianz, zu der ja noch Mitsubishi als Dritter gehört, neu sortiert. Geht im Hintergrund natürlich wie überall in der Autobranche um den Umstieg in die Elektromobilität. Diese neue Dreierformation, wie sieht die aus und wie kommt sie an?
Ja, Kern ist eine Neuordnung der Beteiligungsverhältnisse bei Nissan und Renault. Die haben als eine Überkreuzbeteiligung von jeweils 15% vereinbart. Konkret bedeutet das, dass Renault seinen Anteil von derzeit 43% an Nissan herunterschraubt, weil sich die Japaner schon seit Jahren von den Franzosen dominiert fühlen. Außerdem will man im Bereich der E-Mobilität stärker zusammenarbeiten. Und hier kommt auch Mitsubishi ins Spiel. Und die Kurse Nissan heute im Plus, Renault und Mitsubishi verlieren allerdings an der Börse.
Zurück nach Frankfurt, da macht im Moment am meisten die Aktie von Aurubis, dem Kupferkonzern, notiert im MDAX, von sich reden.
Ja, man ist im Geschäftsjahr 2022-23 etwas optimistischer und peilt einen operativen Gewinn am oberen Ende von 400 bis 500 Millionen Euro an. Die Anleger hatten in den letzten Tagen darauf gewettet, dass es noch mehr sein könnte. Und deshalb gibt die Aktie heute nach, nämlich um rund 5,2%.
Blick noch auf die Bayer-Aktie.
Ja, bei Bayer, da gibt es neue Meldungen von einem aktivistischen Investor, der heißt Bluebell. Und der schart offenbar Verbündete, um sich um mehr Druck auf eine Neuordnung bei Bayer durchzubekommen. Hintergrund ist natürlich das Debakel um die Übernahme von Monsanto. Und es wird spekuliert, dass das Unternehmen aufgespalten wird. Der Aktienkurs heute kräftig im Plus mit knapp 3%.
Euro, Anleihen und Goldpreis noch.
Da schauen wir beim Euro auf 1,0759 $. Das sind fast 2 Cent weniger als am Freitag. Bei den Anleihen gibt es heute überwiegend Kursverluste. Die Umlaufrendite steigt auf 2,26% und der Goldpreis bei 1.872,84 $. Das ist etwas weniger als am Freitag.
Klaus-Rainer Jackisch war das mit dem Börsenbericht. Vielen Dank. Am Freitagabend haben sich EU, die G7-Staaten und Australien auf eine Preisobergrenze für die Lieferung von Ölprodukten aus Russland verständigt. Für Diesel, Schmierstoffe, für alles, was aus Raffinerien kommt. Nächster Schritt, nachdem bereits seit Dezember eine Preisobergrenze für russisches Öl gilt. Und seit gestern dürfen in Deutschland auch keine Ölprodukte aus Russland mehr angenommen werden. Das alles gehört zum großen Plan, die Kriegskassen des Kreml nicht immer weiter durch Öl- und Gasgeschäfte zu füllen, was erwiesenermaßen Konsequenzen hat für den Sanktionierten wie den Sanktionierer. Mischa Erhardt.
Nun soll also auch eine Preisobergrenze für Erdölprodukte wie Diesel aus Russland gelten. 100 US-Dollar sind als Deckel vorgesehen, das sind umgerechnet gut 90 Euro. Zum Vergleich, an den internationalen Rohstoffbörsen mussten Käufer zuletzt zwischen 100 und 120 Euro pro Fass bezahlen. Es ist bereits die dritte Runde von Sanktionen gegen russische Ölexporte. Sie sollen möglichst verhindern, dass Russland von den Preisanstiegen an den Ölmärkten profitiert und so Geld in die Kriegskasse in Moskau fließt. Gleichzeitig sollen Ölexporte aus Russland aber weiterhin möglich sein, damit keine Knappheit entsteht und die Preise weiter in die Höhe schießen. Bislang hätten die Sanktionen funktioniert, meint Rohstoffanalyst Carsten Fritsch von der Commerzbank.
Das russische Öl und Diesel handelt teilweise sogar unterhalb der ganzen Preisgrenzen. Das hängt natürlich dann mit den höheren Transportkosten zusammen, die dann zum stärkeren Preisabschlag führen. Somit fließt das Öl weiterhin trotzdem nehmen die Russen weniger ein als ohne diese Maßnahmen.
Das sieht man auch in der Internationalen Energiebehörde IEA so. Demnach haben die bisherigen Preisobergrenzen im Januar Russland rund 8 Milliarden Dollar an Exporterlösen gekostet. Das entspreche etwa 30% der gesamten Öl- und Gaseinnahmen Russlands, sagte IEA-Chef Fatih Birol am Sonntag. Damit Russland nicht überhalb des Preisdeckels sein Öl an andere Staaten verkaufen kann, nehmen die westlichen Verbündeten auch Reedereien und deren Versicherer in die Pflicht, denen verboten ist, russisches Öl zu höheren Preisen auf den Weltmärkten zu verschiffen. Gleiches soll nun auch für Raffinerieprodukte wie Diesel gelten. Das wiederum stellt Deutschland vor ein Problem, weil 12% des Dieselbedarfs hierzulande bislang aus Russland importiert wurde, rund 4 Millionen Tonnen. Hinzu kommt, dass die Raffinerie in Schwedt weniger produziert. Im September hatte Bundeskanzler Olaf Scholz bei einem Besuch in den Vereinigten Arabischen Emiraten die Zusicherung zur Lieferung von 3 Millionen Tonnen Diesel erhalten. Daher heißt es aus dem Bundeswirtschaftsministerium, die Dieselversorgung hierzulande sei gesichert. Allerdings könnten die Preise steigen, meint Carsten Fritsch, weil in den vergangenen Monaten nicht für ausreichend Ersatz gesorgt worden sei.
Gleichzeitig werden sich die Transportwege verlängern, weil Lieferanten, die jetzt stattdessen ins Spiel kommen, natürlich weiter entfernt sind, wie Indien, China und der Nahe Osten sowie die USA.
Von höheren Transportkosten spricht man auch beim Mineralölwirtschaftsverband Fuels and Energy, auch bedingt durch die Ausfälle in Schwedt. Das könnte sich auch auf Heizölpreise auswirken, weil sich auch die durch die neuen Sanktionen verteuern könnten. Beim ADAC schließlich zeigt man sich mit Blick auf den Dieselpreis an den Zapfsäulen vergleichsweise gelassen.
Wir stellen hier auch keinen Anstieg fest,
sagt ADAC-Sprecher Andreas Hölzel.
Jetzt im bundesweiten Durchschnitt ist Diesel im Vergleich zur vergangenen Woche sogar deutlich günstiger geworden, 6,5 Cent weniger als vergangenen Sonntag. Wir haben eine geringere Heizölnachfrage und auch das dürfte sich dann wieder preisdämpfend auswirken.
Auszuschließen seien nach den Erfahrungen der Vergangenheit Preiserhöhungen allerdings nicht, unterstreicht auch der ADAC. Vor allem auch mit Blick auf im Frühjahr anstehende Feier- und Ferientage.
Mischa Erhardt über die Auswirkungen von Embargo und Preisobergrenze für Ölprodukte aus Russland. Der Einbruch erfolgt rasend schnell. Binnen eines Jahres haben sich die Bauzinsen mehr als verdreifacht. Die Preise für Baumaterialien sind enorm gestiegen. Immobilienplatzhirsch Vonovia stellt das Neubaugeschäft auch gerade mal ein. Und auch für die privaten Baudamen und Herren wird es eng. Über eine Studie dazu Bianca von der Au.
Angesichts der steigenden Zinsen, gestiegener Material- und Dienstleistungskosten im Bausektor können sich immer weniger Menschen in Deutschland eine eigene Immobilie leisten. Das geht aus jüngsten Daten der Beratungsfirma Barco Consulting hervor. Demnach ist die private Nachfrage nach Baufinanzierungskrediten bei Banken weiter eingebrochen. Das Neugeschäft deutscher Banken mit Immobiliendarlehen an Privathaushalte und Selbstständige sank laut Analyse im Dezember um 43% im Vergleich zum Vorjahresmonat. Mit einem Volumen von 13,5 Milliarden Euro liege das Neugeschäft auf dem niedrigsten Stand seit Juni 2011, heißt es in der Analyse, die sich auf Zahlen der Europäischen Zentralbank und der Bundesbank stützt. Finanzierungsvermittler wie Dr. Klein berichten laut Nachrichtenagentur dpa von großer Zurückhaltung bei Kunden. Bei Kapitalanlegern sei das Interesse an Immobilieninvestments gesunken, bei Eigennutzern die finanzielle Machbarkeit. Laut Baufinanzierungsportal Baufi24 können sich momentan weniger Menschen eine Immobilie leisten, weil sie das empfohlene Eigenkapital von 20% des Kaufpreises nicht aufbringen können.
Sie ist Bestandteil des Koalitionsvertrages und tatsächlich 2025 soll die Kindergrundsicherung kommen, die dann das Kindergeld ersetzen und Leistungen bündeln soll. Das Ganze soll unbürokratisch und bürgernah geschehen. Lisa Paus, die Familienministerin, hat die Losung ausgegeben, dass nicht mehr die Bürgerinnen und Bürger für diese Leistung als Hohlschuld beim Staat nachsuchen müssen, sondern der Staat eine Bringschuld gegenüber Bürgerinnen und Bürgern hat. Das hinzubekommen scheint aber nicht einfach zu sein, denn bei Leistungen wie dem Bürgergeld, dem Hartz-IV-Nachfolger oder der Grundsicherung im Alter ist es so, dass viele Menschen auf Leistungen verzichten, obwohl sie Ansprüche hätten. Warum das so ist und wie viele Menschen das sind, das habe ich vor der Sendung Kerstin Bruckmeier vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung gefragt.
Also unsere letzten Untersuchungen am IAB zeigen, dass im Bereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende, also dem jetzigen Bürgergeld, etwa 35-40% aller anspruchsberechtigten Haushalte keine Leistung beziehen. Wenn man jetzt zum Beispiel 2,7 Millionen Haushalte in der Grundsicherung zugrunde legt, entspricht das etwa 1,5 Millionen Haushalten. Diese Zahl der Anspruchsberechtigten ohne Leistungsbezug kann aber nur anhand von Schätzungen ermittelt werden. Und somit variieren die Ergebnisse auch über verschiedene Studien. Und da liegen 35% eher am unteren Rand der vorliegenden Ergebnisse. Eine andere aktuelle Studie aus dem DIW beispielsweise für die Grundsicherung im Alter ermittelt einen Anteil von rund 60% aller Anspruchsberechtigten, die keine Leistungen beziehen.
Das ist eine enorm hohe Zahl. Die konservative Schätzung genauso wie die Schätzung am oberen Rand, oder?
Ja, da muss man vielleicht berücksichtigen, also wie zum einen, dass es eben nur eine Schätzung ist, zum anderen auch, dass diese Zahl jetzt natürlich noch nichts aussagt über die Intensität der Betroffenheit. Also sprich, da sind auch Haushalte drin mit sehr geringen Ansprüchen. Das können Ansprüche unter 100 Euro sein im Monat. Da sind aber auch Haushalte drin mit relativ hohen Ansprüchen. Und es zeigt sich schon, dass Haushalte, die den Schätzungen nach ihren Anspruch nicht realisieren, im Durchschnitt deutlich geringere Ansprüche auch haben.
Ist es dann, wenn Menschen auf Leistungen verzichten, salopp gesagt, einfach die Mühe nicht wert, wenn es sich um verhältnismäßig geringe Leistungen handelt?
Also zum einen, wenn man hier sich die Strukturen anschaut, dann sieht man eben, Personen sind sich unter Umständen gar nicht bewusst, dass sie überhaupt Leistungen beantragen können. Also es ist gar keine bewusste Entscheidung dahinter steckt. Aber natürlich kann auch die Einschätzung dahinter liegen, dass sich der Aufwand nicht lohnt. Vor allem dann, wenn man eben davon ausgeht, dass sich die Einkommenslage auch bald wieder verbessert, wenn man beispielsweise einen neuen Job in Aussicht hat. Und somit spielen eben auch immer die persönlichen Umstände, die Wahrnehmung der eigenen Situation eine Rolle.
Warum gelingt es nicht, die Zahl derjenigen, die Leistung beziehen könnten, es aber nicht tun, genauer zu kennen?
Ja, da die Personen ja, wie gesagt, keine Leistung beziehen, sind sie für sich als Gruppe eben auch nicht in der amtlichen Statistik erfasst. Man greift daher auf Umfragedaten zurück und versucht anhand der dort gemachten Angaben zu Einkommen und Vermögen beispielsweise diese Prüfung des Leistungsanspruchs zu simulieren. Und da gibt es eben Unsicherheiten, Probleme auf verschiedenen Ebenen. Zum einen die Datengrundlage selbst. Die Umfragedaten beziehen sich ja meist auf die Wohnbevölkerung. Das heißt, bestimmte Personen in ganz prekären Lebenslagen, etwa Obdachlose, werden da gar nicht erreicht. Dann gibt es Messungenauigkeiten bei den Befragungen, bei den Angaben, die gemacht werden. Also Befragte wissen zum Beispiel nicht mehr genau, wann sie welche Leistung bezogen haben oder wie hoch ihr Erwerbseinkommen zu einem bestimmten Zeitpunkt war oder sie verwechseln auch Leistungen. Es gibt Unsicherheiten auf ganz vielen verschiedenen Ebenen.
Sie hatten ja eben angesprochen, dass es im Prinzip im Wesentlichen um zwei Personengruppen geht. Einmal um ältere Menschen, die im Leistungsbezug der Grundsicherung im Alter sein könnten oder eben Empfängerinnen und Empfänger fürs Bürgergeld. Weiß man, wo die Nichtinanspruchnahme von Leistungen besonders ausgeprägt ist, bei den eher von Arbeitslosigkeit Betroffenen oder bei den Alten?
Also tendenziell jetzt die Studien, die vorliegen, ermitteln höhere Anteile für das SGB XII, also die Grundsicherung im Alter. Wobei hier vielleicht auch die Messungenauigkeiten höher sind, weil die Gruppe an sich auch kleiner ist in den Daten. In der Grundsicherung selbst ist es so, wenn man sich da die Strukturen anschaut, ist es tendenziell so, dass Jüngere häufiger auf den Leistungsbezug verzichten im Vergleich zu Älteren.
Sie haben ja eben schon gesagt, es sind häufig kleine Ansprüche, auf die verzichtet wird. Was weiß man überhaupt über die Motive derjenigen, die keine sozialen Leistungen in Anspruch nehmen?
Also in allgemeinen Befragungen kann man jetzt nur bestimmte Korrelationen aufdecken. Es gibt aber auch spezielle Befragungen, die dann tatsächlich nach Einstellung zu Sozialleistungen fragen. Und da gibt es eine ganze Reihe von unterschiedlichen Gründen. Das können sein Einstellungen zu Ämtern, die einer Kontaktaufnahme entgegenstehen, eine negative Sicht auf das Leistungssystem, System, die verhindert, dass man, also die dazu führt, dass man sich eher distanzieren will und Leistungen bewusst nicht in Anspruch nimmt. Auch eher vielleicht so etwas wie auf der Leistungsseite, dass man Angst hat, Wohneigentum aufgeben zu müssen oder umziehen zu müssen. Und letztlich antwortet auch ein großer Anteil, dass es sich nicht lohnt und man eher sich nach Alternativen umschaut, zum Beispiel Unterstützung bei Freunden oder in der Familie holt.
Wie kommt es überhaupt, dass Menschen komplett durchs Raster fallen?
Das kann aufgrund der persönlichen Situation, aufgrund des Leistungsverfahrens, dass Dinge einfach zu komplex laufen, die Anrageverfahren zu schwierig sind. Und letztlich auch auf der Gesellschaftsebene, dass der Leistungsbezug an sich als stigmatisierend empfunden wird.
Wo sehen Sie selber die Grenze dafür, dass es einfach akzeptiert wird, dass Menschen ihre Ansprüche bewusst nicht wahrnehmen?
Also ich denke, eine Grenze, die jetzt so natürlich aus sozialpolitischer Sicht ganz natürlich wäre, ist das Existenzminimum. Aus sozialpolitischer Sicht würde man natürlich sagen, dass das Existenzminimum garantiert werden sollte und Personen nicht dauerhaft, insbesondere unter dem Existenzminimum, leben. Und qualitativ könnte man bei der Dringlichkeit des Problems natürlich noch unterscheiden, ob Personen bewusst und auch nur vorübergehend auf ergänzende Leistung verzichten, sie also noch andere Einkommensquellen haben und demnächst eine Verbesserung ihrer Einkommenssituation erwarten, oder ob Personen eben kaum über eigenes Einkommen verfügen, dann hat das natürlich eine ganz andere Qualität, wenn sie längerfristig sich in einer sehr prekären Situation befinden, was dann eben bis hin zum Verlust der Wohnung oder fehlenden Krankenversicherung beispielsweise gehen könnte.
Müssten sich Ämter, Behörden, alle zuständigen Stellen, Sozialversicherungsträger mehr bemühen, diese Menschen anzusprechen oder auch eine bessere Form der Ansprache finden?
Also es gibt verschiedene Ansatzpunkte und ich sage mal Ämter, das Programm an sich, das Leistungsprogramm, ist sicherlich einer davon. Es gibt auch Untersuchungen, die zeigen, dass so etwas wie Informationen über die Anspruchshöhe, aber auch Dinge wie eine einfache Sprache bei Anträgen und Anschreiben in Anspruchnahme erhöhen können. Und das geht dann über in Aspekte des Antragsverfahrens, das weniger komplex ausgestaltet werden kann. Und auch die Bereitstellung von Informationen über Anspruchsvoraussetzungen.
Also man könnte schon was tun.
Genau.
Bekommt das Thema Erreichbarkeit und Zugang zu Leistungen eine besondere Relevanz, wenn das Projekt Kindergrundsicherung Formen annimmt?
Hier handelt es sich ja dann quasi um das Existenzminimum von Kindern und wie man diese Leistung ausgestaltet, damit sie möglichst einfach beantragt werden kann, auch tatsächlich bei den Eltern ankommt, ist da ein großes Thema dieser Reform.
Kerstin Bruckmeier war das. Sie forscht über Menschen in der Grundsicherung beim IAB, beim Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Und nun die Presseschau. Die Zeitungen beschäftigen sich mit dem Verkauf des Flughafen Hahns in Rheinland-Pfalz.
Die Rheinzeitung aus Koblenz meint: Es verstärkt sich der Eindruck, dass der Hahn neben dem Nürburgring das zweite ganz große Monument des Scheiterns, vor allem sozialdemokratischen Gestaltungsanspruches, bleibt. Gut gemeint, miserabel gemacht. Und dabei Steuergeld versenkt, dass es einen nur noch grausen kann. Nachdem die nach der Insolvenz des Flughafens meistbietende Swift-Conjoy offenbar nie gezahlt hat, ist Viktor Charitonin erster Bieter. Er ist nicht nur der starke Mann hinter dem als Interessent agierenden Nürburgring, sondern vor allem hinter Farm Standard, einem russischen Medizinriesen, der unter anderem die Herstellung des Corona-Impfstoffs Sputnik mitverantwortete. Man darf Charitonin also mit Fug und Recht als tragenden Teil des Systems Putin bezeichnen, selbst wenn er auf keiner Sanktionsliste steht. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt: In der neuen Verkaufsrunde sieht sich der Insolvenzverwalter bemüßigt, doppelgleisig mit Verträgen mit zwei Interessenten, einer ist ein reicher Russe, zu fahren, um einmal verkaufen zu können. Die EU hat für die Zukunft richtigerweise der Dauersubventionierung von Regionalflughäfen einen Riegel vorgeschoben. Doch Privatinvestoren ist es nicht verboten, ihr Geld in der Provinz zu lassen. Dass aber am Airport Hahn jemals ein Investor glücklich wird, ist ungewisser denn je.
Mit der Presseschau geht Wirtschaft am Mittag zu Ende, gleich nach den Nachrichten Deutschland heute. Und dann mit Irene Geuer am Mikrofon. Es geht unter anderem um 10 Jahre AfD und einen speziellen Blick auf Sachsen. Dies nach den Nachrichten. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören und einen schönen Tag.